60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute geht es um ein Skelett im Purpurmantel, um eine Pop-up-Galerie vor mehr als 100 Jahren und eine nahezu unbekannte Künstlerin. Und die stellt mir heute Dr. Birgit Verwiebe, Kuratorin für Gemälde an der Alten Nationalgalerie in Berlin vor. Liebe Frau Verwiebe, wer ist die Künstlerin?
Hermione von Preußen ist eine sehr interessante Künstlerin. Sie stammte aus adligem Hause und wurde in Darmstadt geboren, wo sie auch aufwuchs. Und hat sich aber schon frühzeitig für Kunst interessiert, was die Eltern auch unterstützt haben. Und sie durfte mit 18 Jahren an die Kunstschule nach Karlsruhe gehen, hat dann ein paar Monate dort bei Hans Gude Unterricht genommen, einem norwegischen Landschaftsmaler. Aber ich glaube, das war ihr zu langweilig. Und dann ist sie zu Ferdinand Keller gewechselt, einem vielversprechenden Historienmaler, der auch berühmt wurde mit Kaiserbildnissen, mit sehr repräsentativen Riesenformaten. Und diese Malerei, die hat Hermione von Preußen sehr geprägt. Sie hat dann frühzeitig schon begonnen auszustellen nach ihrer Ausbildung, hat geheiratet, einen Arzt, hat viel gemalt. Da ihr damaliger Ehemann sich geweigert hat zu praktizieren, musste sie mit ihren Werken und dem Verkauf ihrer Werke die Familie ernähren. Es wurden auch zwei Kinder geboren. Sie war eine sehr tatkräftige, bestens vernetzte, sehr gebildete Persönlichkeit. Sie sprach mehrere Sprachen, die sich auf dem Kunstmarkt erfolgreich zu Lebzeiten durchgesetzt hat.
Da frage ich mal ganz kurz zwischen, und warum löste dieses Bild mit ein Skelett, dann einen Skandal aus, was hier in der kleinen, aber feinen Kabinettsausstellung in voller Pracht und Größe hängt?
Ja, die Geschichte um das Bild Mors Imperator, es ist ein Titel, den sie selber vergeben hat, ist sehr interessant. Das Bild zeigt ein Skelett in einem Hermelinmantel. Das Skelett trägt eine eiserne Krone. Sie selbst nennt es, glaube ich, die eherne Krone der Unerbittlichkeit. Das Skelett stößt einen Thronsessel um. Die Krone eines weltlichen Herrschers fällt zu Boden. Die Blumen, die Lorbeerkränze sind ebenfalls zu Boden gefallen und sie hat mit diesem monumentalen Werk in der Höhe über 2,50 Meter ausdrücken wollen, wie mächtig der Tod ist. Und das war ihr ein wirkliches Anliegen. Sie hat über ihr ganzes Leben hinweg immer über diese großen Schicksalsfragen nachgedacht. Liebe, Tod, Glück, Verzicht, Unglück, wenn man so will, Sehnsucht. Das waren, wenn man so will, auch so umfassende, monumentale Themen, die sie dann in solchen monumentalen Werken ausgedrückt hat, eben auch in diesem Bild Mors Imperator. Und sie wollte eigentlich zwei Bilder malen, hat sie auch gemacht. Sie hatte dann noch ein Pendant geschaffen zum Tod als Weltenherrscher, hatte sie ein Bild gemalt, Regina Vitae, die Königin des Lebens. Also ihr ging es dann um die Gegenüberstellung von der Macht des Todes und der Macht des Lebens, der Kraft des Lebens. Das wollte sie eigentlich ausdrücken. Sie hat immer in diesen Gegensätzen auch gedacht und hatte dann die Idee, dass sie beide Bilder nach Berlin schickt zur Akademieausstellung 1887. Allerdings war das zweite Bild mit der Darstellung Regina Vitae, der Königin des Lebens, nicht fertig geworden. So hatte sie dann nur das eine Bild nach Berlin gesandt, eben die Darstellung vom Tod als Weltenherrscher mit dem Titel Mors Imperator. Und damals lebte sie in München, also sie sandte das nach Berlin von München aus. Und als es dann in Berlin eingetroffen war, wurde es ja begutachtet. Für Akademieausstellungen gab es immer Jurys, die haben dann ausgewählt. Es wurden immer mehr Bilder eingesandt, als dann ausgestellt wurden. Also die Jury war von dem Bild irgendwie schockiert und hatte irgendwie Angst bekommen vor diesem Bild. Und die hatten dann Sorge, man könne das Bild missverstehen als eine Anspielung auf den alten 90-jährigen Kaiser Wilhelm I. Und in voraus einem Gehorsam haben sie das Bild abgelehnt. Die Malerin ist aus allen Wolken gefallen. Sie hat nicht im geringsten mit ihrer Darstellung an diesen alten Kaiser Wilhelm I. gedacht. Es gibt keinerlei Anspielungen in dieser Darstellung auf die Hohenzollern, Attribute, Wappen, nichts dergleichen. Es gibt ein Fantasiewappen und eine französische, ganz alte französische Krone. Es gibt, wenn überhaupt, eher einen französischen Hintergrund, denn sie hatte mal sich geäußert, der Besuch der Katakomben in Paris und die Königsgräber in Saint-Denis bei Paris hatten sie zu der Darstellung inspiriert. Also, als sie erfuhr, dass die Jury das Bild ablehnt, weil darin eine Anspielung auf Kaiser Wilhelm I. vermutet wurde, war sie völlig überrascht und hat heftigst protestiert, ist sofort nach Berlin gereist. Er hat sich vorgestellt, hat Diskussionen angefangen, man kann auch sagen, ist denen unglaublich auf den Geist gegangen. Dann hat sich diese Jury irgendwie rumgeredet, dann haben sie gesagt, ja, also wenn der Kaiser nichts gegen das Bild hat, okay, dann stellen wir es aus. Daraufhin hat sie sofort an diesen Kaiser geschrieben, einen ganz langen Brief, sehr emotional, und stellt das halt dar, dass sie den Tod und das Leben gegenüberstellen wollte und dass das eher ein biblisches Thema ist und nichts mit ihm zu tun habe und so weiter. Gnade, Gnade. Ja, und den Brief sandte sie nach Bad Kastein. Dort war nämlich der Kaiser auf Kur. Und es kommt dann auch eine Antwort zurück, und zwar ein Telegramm. Der Kaiser lässt telegrafieren, er habe nichts gegen das Bild. Und daraufhin hat die Jury zurücktelegrafiert, sie bleiben bei ihrer Ablehnung, das Bild sei der unkünstlerische Ausdruck eines schiefen Gedankens, wörtlich zitiert. Zunächst hatten sie ja noch gesagt, das Bild sei gut gemalt, aber der Inhalt sei schwierig. Dann sind sie noch einen Schritt weitergegangen und hinterher behauptet, das Bild sei schlecht gemalt. Und das konnte die Hermione von Preußen nicht auf sich sitzen lassen. Das war wirklich zu viel und ich kann das voll verstehen. Sie hat also wirklich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und hat dann kühn, mutig beschlossen, so, jetzt nehme ich das Bild und stelle es selber aus. Und hatte dann ein Lokal gemietet in der Leipziger Straße in Berlin und hat es da gezeigt, hat es natürlich annonciert. Sie war immer bestens verbunden mit den Journalisten. Das war im Grunde auch schon Stadtgespräch, denn sie hat ja einen unglaublichen Wind gemacht. Das wusste dann jeder in dieser Stadt, der sich so für Kunst interessiert hat. Und hat es dann auch beworben. Sie hat eine Annonce in die Zeitung gesetzt und hat auch eine Art Flyer gedruckt, also so ein Begleitblatt, was dann auslag in dieser Ausstellung. Es war nur dieses eine Bild zu sehen, ja, wahrscheinlich raffiniert präsentiert, so hinter Vorhängen und vielleicht raffiniert beleuchtet, keine Ahnung. Aber so genau weiß ich das nicht. Und sie hat Eintritt genommen und das war nicht wenig, 50 Pfennig waren damals eine ganze Menge Geld, also so etwa wie 8 Euro heute, kann man wohl so umrechnen. Und die Leute sind geströmt und sie hatte dann danach tolle Einnahmen und beschreibt in ihrer Autobiografie, dass der Bürgersteig voller abgerissener Eintrittskarten war. Ja, also was hat das dann gebracht für sie? Ja, sie hat Berühmtheit erlangt. Es war sozusagen der Durchbruch letztlich dieser Malerin. Und es gab dann auch eine Karikatur in der Presse, die sie selber beschrieben hat in ihrer Autobiografie. Da war wohl der Akademiepräsident Karl Becker zu sehen im Gespräch mit Hermione von Preußen. Und sie sagt zu ihm: Und Herr Becker, werden Sie mein nächstes Bild auch wieder ablehnen? Nein, Madame, diesen Gefallen tue ich Ihnen nicht mehr, war die Antwort. Eine wirklich treffende, ja, Karikatur auf diesen Skandal.
Wie ist denn das Bild in der Berliner Presse dann angekommen? Sie haben gesagt, sie hatte vielfältige Kontakte. Wurde das dann auch positiv besprochen, dieses Engagement, also diese einmalige Ausstellung an der Akademie vorbei?
Ja, sie hatte eine Menge positiver Reaktionen, aber es gab natürlich auch Kritiker, die das nicht so positiv gesehen haben, die eher bei der Jury waren. Man muss sich ja auch vorstellen, die Jury war rein männlich besetzt und es ging immer um die lebenden Künstler und ihre Rollen. Und die waren natürlich auch im Konkurrenzverhältnis zueinander. Und dann kommt da so eine weibliche Künstlerin, die also sozusagen einen grandiosen Auftritt hat, im Stadtgespräch wird. Und das gefiel dann wahrscheinlich bestimmten Herren nicht so gut. Einige waren eben auch sehr jurytreu und haben sich also so dieser Meinung, das könne eine Anspielung auf Kaiser Wilhelm den Ersten sein, sozusagen angeschlossen. Aber viele sagen auch, das Bild ist grandios und der Inhalt ist völlig berechtigt und der Tod, der die Welt beherrscht, ist ein Gegenstand in der Kunst, der zentral ist und ja, gut gemalt, überzeugend, beeindruckend.
Sie haben gerade gesagt, der Tod, der die Welt beherrscht. Woran erkennt man das, wenn man vor diesem Bild steht? Sie hatten schon ein Detail genannt, glaube ich, eine französische Krone, dass es eigentlich gar nicht den Kaiser treffen konnte, sondern es war eben eine Allegorie.
Genau, sie hat diese Darstellung als Allegorie verstanden, eben auf die Macht des Todes, der das Leben der Menschen, die Welt beherrscht. Und das sieht man in der Darstellung unter anderem auch daran, dass das Skelett seinen rechten Fuß auf eine Weltkugel stellt. Damit ist sozusagen klarer kann man es nicht ausdrücken, dass der Tod beherrscht die Welt, das Leben, den Menschen.
Wie hat sie solche Motive gefunden? Sie haben gerade gesagt, sie hat malen gelernt. Sie kam aus einem, wie sagt man heute, aus einem adligen Elternhaus. Ich kenne keine Adligen, deshalb stolper ich da gerade so ein bisschen drüber.
Was ihre Motive angeht und ihrem Malstil, war sie sehr beeinflusst von Ferdinand Keller. Das ist ein Historienmaler gewesen, der eine große Rolle gespielt hat im späten 19. Jahrhundert, der gigantisch große Bilder gemalt hat. Der hieß auch Apotheosenkeller, also kaiserverherrlichende Werke. Die Nationalgalerie besitzt ein Riesenbild von ihm. Kaiser Wilhelm der Siegreiche, 6 mal 7 Meter, das Bild ist gerollt. Es war aber mal ausgestellt. In der Ausstellung zu diesem Werk sieht man auch ein Foto von dieser Ausstellung. Ja, und dieses pompöse, pathetische, mit großen Themen, die großen Themen, die Frage von Leben und Tod, wenn man so will, das hat Hermione von Preußen immer interessiert. Sie begann natürlich erst mal klein. Sie hat als Stilllebenmalerin begonnen. Das waren sehr anständige Werke. Die hat sie dann relativ rasch auch ausgestattet mit historischen Gegenständen, also mit alten Waffen oder mit einem historischen Helm oder mit alten Küchengeräten. Also sie nannte das nachher selber historisches Stillleben. Also sagen wir, auch das Geschichtliche hat sie interessiert. Und dann hat sie sich, weil sie beständig diese großen Schicksalsfragen bewegt haben, hat sie sich solchen Themen dann zugewandt. Eben eine Darstellung des Todes als Beherrscher von allem, der Welt und des Menschen. Das war ihr Ehrgeiz. Und dann, wie gesagt, wollte sie das als Gegenstück die Kraft des Lebens gegenüberstellen. Sie hat auch dieses Bild dann gemalt. Allerdings wurde es nicht rechtzeitig fertig, um es zur Ausstellung nach Berlin zu schicken. Es folgten dann weitere Riesenformate in einer Reihe symbolistischer Bilder. Das sind dann Darstellungen vom Sehnsuchtsthemen, Vampir-Sehnsucht gibt es einen Titel oder Lebenssphinx oder Leder und der Schwan. Auch sehr pathetische, emotional aufgeladene Werke, die diese, sagen wir, klassischen Themen des menschlichen Lebens verarbeitet haben. Das sind es so wie im Theater. Das hat Shakespeare auch gemacht. Es geht immer um Liebe, Tod, Macht, Sehnsucht, Mord. Also diese ganz großen, dauerhaft das menschliche Leben kennzeichnenden Themen, das hat sie interessiert.
Sie hat ihren Namen von Hermine übrigens in Hermione, eine Figur aus einem Shakespeare-Stück, geändert. Sie haben in der Ausstellung rechts und links, bevor man auf das wirklich fantastische Bild zugeht, noch Abbildungen dieser Bilder, die Sie gerade beschrieben haben. Wo sind die Originale?
Also ich kann nur sagen, mir ist nicht bekannt, dass Werke dieser Reihe symbolistischer Bilder noch erhalten sind, mit einer Ausnahme, und das ist das Bild Mors Imperator.
Wobei ich gelernt habe bei der Vorbereitung, dass sie eine recht fleißige Künstlerin war und sogar eine eigene Ausstellungshalle dann hier in Berlin hatte.
Ja, das ist immer das Problem. Wir kennen das. Wir haben uns öfter beschäftigt in den letzten Jahren mit Künstlerinnen. Und man lernt dabei, dass zu Lebzeiten diese Künstlerinnen anerkannt waren und erfolgreich, auch positiv besprochen wurden. Aber danach das Werk in Vergessenheit gerät, weil Museumsdirektoren dann die Werke nicht in Museen aufnehmen. Also der Blick auf weibliche Künstlerinnen von männlichen Direktoren war eben über eine gewisse Zeit, wie er war, eben sehr männlich. Das hat sich aber sehr geändert. Inzwischen ist das ganz anders und weibliche Kunst zieht in die Museen ein.
Gott sei Dank, muss man sagen, denn die Qualität soll ja entscheiden und nicht das Geschlecht. Sie haben gerade gesagt, das Bild hat keinen politischen Hintergrund. Aber die Künstlerin war ja nicht ganz unpolitisch. Sie hat sich ja damals schon für Frauenrechte eingesetzt.
Oh ja, das hat mich sehr beeindruckt. Hermione von Preußen hat eine Rede gehalten auf dem Internationalen Frauenkongress Ende des 19. Jahrhunderts, der in Berlin stattfand, und hat sich sehr eingesetzt für die Gleichberechtigung der Frauen an den offiziellen Kunstakademien. Das war ja eine unmögliche Situation, dass bis 1919 die Frauen an den staatlichen Akademien nicht studieren durften. Das ist gar nicht mehr vorstellbar heute. Und was hatten sie dann gemacht? Sie haben Privatunterricht genommen bei den männlichen Professoren dieser Akademien. Diese männlichen Professoren haben daran unheimlich gut verdient, denn der Unterricht bei denen war viel teurer, als es gekostet hätte, wenn man offiziell studiert hätte. Und das legt Hermione von Preußen in ihrer Rede offen. Ich finde das beeindruckend. Sie sagt, ja, diese männlichen Professoren haben gar kein Interesse daran, dass die Frauen offiziell studieren, denn sie haben große Einnahmen, viel mehr als sie bekommen als Professor an dieser Akademie, und können sich davon Villen kaufen. Das sagt sie wörtlich. Und sie vertritt dann auch diese Haltung, dass das Genie sich nicht ans Geschlecht kehrt. Das heißt, jeder kann ein Genie sein, Mann oder Frau. Und das sagt sie so beeindruckend, ich versuche das mal wiederzugeben, das Genie ist so frei, sich nicht ans Geschlecht zu kehren. Es fliegt in die Seele, wem und wie es will. Und das ist etwas, was ich vollkommen unterschreiben würde.
Nach dem großen Erfolg von Mors Imperator, also dieser Einzelausstellung, ist sie dann auch nach Berlin gezogen und hat hier gelebt und sogar eine eigene, kann man Galerie sagen, gegründet?
Ja, das kann man sagen. Also Hermione von Preußen hatte ein sehr bewegtes Leben mit vielen Brüchen und Veränderungen. Sie hat sich von ihrem ersten Mann getrennt, hat sich scheiden lassen, was auch schon wieder ein Skandal war, hat an ihren heißgeliebten Dichter Konrad Tellmann geheiratet. Dann kamen da nochmal zwei Kinder. Sie hat mit dieser Familie dann mehrere Jahre in Rom gelebt, bis zum Tod von Konrad Tellmann. Und das war für sie sehr schmerzhaft. Danach ist sie dann nach Berlin gezogen. Das war so kurz vor 1900. Und dann hat sie 1908 in Lichtenrade eine Villa entdeckt, die ihr sehr gefiel. Und die hat sie sich gekauft. Das nannte sie dann so eine klassizistische Villa mit Säulen. Diese Villa nannte sie dann Tempio Hermione. Und in dem fantastischen Garten hat sie dann noch als Bauherrin gewirkt und hat eine Ausstellungshalle errichten lassen, in der sie dann sehr umfangreiche Ausstellungen ihrer eigenen Werke veranstaltet hat und dazu Feste gefeiert hat, berühmte Feste, die auch Stadtgespräch waren, Mondfeste und griechische Feste mit Kostümen, also so sehr aufwendig und sehr auf Wahrnehmung gerichtet, wie sie immer agiert hat. Sie hat immer verstanden, wahrgenommen zu werden, Stadtgespräch zu sein. Also das ist ihr geglückt und hat ihr natürlich geholfen bei ihrem Erfolg und auch beim Verkauf ihrer Bilder. Und auf diesen Verkauf war sie im Grunde angewiesen.
Aber sie hatte nicht nur eine Galerie, sie hat nicht nur gemalt, sondern sie hat auch geschrieben.
Ja, das hat sie auch. Ja, sie war ein sprudelnder Vulkan, ein ungeheuer schöpferischer Mensch mit sehr viel Energie und mit ständigem schöpferischen Tun. Also entweder schreiben, dichten oder malen oder, was sie auch wahnsinnig interessiert hat, war zu reisen. Also wenn sie nicht zu Hause gemalt hat oder geschrieben hat, dann war sie unterwegs. Sie hat fast die gesamte Welt bereist, zum Teil auch alleine. Also wohl 5 Weltreisen kann sie vorweisen. Sie hat in ihren Schriften auch ihre Reiseeindrücke verarbeitet. Zum Beispiel hat sie einen Roman geschrieben, der in Japan spielt, über die japanischen Freudenmädchen oder indische Impressionen. Es ist ein so vielfältiges literarisches Werk auch entstanden, neben diesen ja großformatigen, aber auch kleinformatigen Werken in hoher Zahl. Ein beeindruckendes Werk hat Hermione von Preußen geschaffen.
Das Bild in der Ausstellung, das Riesenbild in der Ausstellung, galt lange Jahre als verschollen. Wie ist es zu Ihnen gekommen?
Es war bekannt, dass dieses Bild existiert, aber man wusste nicht, wo es ist. Und in 2024 wurde aus der Alten Nationalgalerie heraus neu geforscht über Spuren im Internet. Vor 20 Jahren hätte man das so nicht machen können. Es ist ja inzwischen sehr viel dokumentiert im Netz, auch über Kunsthandelsbewegungen, Aktionen und über eine Auktion in Stuttgart 2005, bei der das Bild angeboten worden war und aber nicht verkauft worden war, ist es dann gelungen, den heutigen Privatbesitzer ausfindig zu machen, von dem wir jetzt dieses Werk ausgeliehen haben.
Wenn ich mich jetzt in dieses wunderbare Werk verliebt habe, und wenn ich dann denke, wo ist denn das nächste Werk? Wo müsste ich hinfahren, wo müsste ich suchen, um Bilder von Hermione von Preußen zu sehen?
Also Sie können in Halle, in der Boritzburg, ein sehr schönes Werk von Hermione von Preußen sehen. Das ist auch ausgestellt. Das ist auch so eine Art Stillleben mit dem Titel Traumgott. Also Blumen und eine Hermesbüste ist darauf dargestellt. Es gibt ein ganz beeindruckendes Werk in Frankreich, in Metz, in dem Museum. Ein Riesenbild, über 3 Meter breit, das die in einer Gondel aufgebahrte tote Geliebte von Tizian zeigt, in einer der Grachten von Venedig. Ist im Grunde auch ein Bild, das eben den Tod thematisiert, aber zugleich auch stilllebenhafte Elemente hat. Auch dort sieht man die Blumen natürlich, wie das so ist. Gräber sind geschmückt oder Tote mit Blumen geschmückt. Es ist ein beeindruckendes Bild. Ich kenne es aber nur von der Abbildung her. Es gibt einige beeindruckende Werke in Darmstadt, im Museum, denn sie kommt ja aus Darmstadt und Darmstadt hat sich um seine Künstlerin gekümmert, kann man sagen. Es gibt auch eine Privatsammlung in Darmstadt, die Sammlung Sander, die das auch publiziert hat. Die haben auch eine beeindruckende Sammlung an Werken von Hermione von Preußen.
Sehr schön. Aber zunächst sollten Sie nach Berlin fahren in die Alte Nationalgalerie und sich bis zum 15.11.2026 das Bild Mors Imperator angucken. Vielen Dank, Frau Dr. Verwiebe. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.